Schön, dass wir das eben noch mal so innig wiederholt haben. Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist nämlich auch das Predigtthema. Und ich habe das mal ein bisschen provokant gewählt. Hört man, dass Gott mit uns ist? Darum geht es zum Beispiel in Sacharja, Kapitel 8, ab Vers 16. Wir werden uns nachher einige Verse aus dem Kapitel anschauen. Das Licht Gottes, das er in die Welt bringt, das hat nämlich sehr viel auch mit Gottes Worten an uns Menschen zu tun. Und Advent heißt auch, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass er wiederkommt, aber dass er auch in uns und durch uns bei anderen ankommt. Mit anderen Worten, Gottes Licht kann nicht allein durch gute Taten bezeugt, sondern muss auch als klares Wort, als klares Evangelium verkündigt werden. Deswegen hatte Jesus damals schon seine Jünger zwar auch zum Heilen, aber noch viel mehr zum Predigen seines Evangeliums in die umliegenden Städte geschickt. Zu unseren Taten, durch die wir als Jesus-Nachfolger in eine geistlich verdunkelte Welt hineinleuchten sollen, kommen also auch unsere Worte als der dazu passende Ton. Das Licht der Welt soll nämlich nicht nur gesehen, sondern auch gehört werden. Als einer der letzten Propheten des Alten Testaments wirkte Sacharja in der Zeit Esras und Nehemias zusammen mit Haggai unter den nach Israel zurückgekehrten Juden. Und in Kapitel 8 spricht er davon, dass Gott durch seine Leute in der Welt gehört werden will. Und dazu gibt er uns vier Ratschläge. Aber zunächst allgemein mal zu diesem Buch. Er spricht ähnlich wie Jesaja, von dem hatten wir es ja im letzten Gottesdienst, nicht nur unmittelbar in seine Zeit hinein, sondern Sacharja weist viel weiter. Ähnlich auch wie Jesaja auf den Erlöser Jesus Christus als das Ziel der Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit hin. Ich zitiere mal aus dem Sacharja-Kommentar von Fritz Laubach, der schreibt da im Vorwort, warum es so wichtig ist, sich mit den Worten alttestamentlicher Propheten zu beschäftigen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Weil wir müssen ja zugeben, ich auch, die sind uns heute nicht so leicht eingänglich. Die sind schwer verständlich, manchmal auch mit Bildern ausgestattet, die wir kaum nachvollziehen können, weil wir auch nicht mehr so in dieser Zeit leben. Aber umso wichtiger ist es, sie nicht deswegen einfach außen vor zu lassen, sondern sie besser verstehen zu wollen. Fritz Laubach schreibt, wir sollen das Ziel der Wege Gottes erkennen und im Blick behalten. Nur so können wir im Lauf der Weltgeschichte unseren eigenen Standort bestimmen und unseres Weges gewiss sein. Die Prophetie des Alten wie des Neuen Testaments will nicht anleiten, spekulative Systeme für den Ablauf kommender Ereignisse zu entwerfen. Sie schärft vielmehr unseren Blick für die Zeichen der Zeit, weckt immer neu die Hoffnung und ist geistliche Antriebskraft zu einem Leben in der Heiligung, zum Gehorsam gegenüber Gottes guten Ordnungen und zum zeugnishaften Dienst am Nächsten. Die Beschäftigung mit dem prophetischen Zeugnis der Heiligen Schrift weitet auch den Horizont unseres Gebets. Die Bitte des Vaterunsers, und das wollen wir heute auch nachher nochmal miteinander sprechen, die Bitte des Vaterunsers, dein Reich komme, gewinnt dadurch eine tiefere Dimension. Und mit dieser positiven Erwartung wollen wir Sacharja 8 lesen. Ab Vers 16, eigentlich müsste man schon ab Vers 15b ansetzen, da heißt es nämlich, fürchtet euch nur nicht. Das heißt, geht mutig voran. Geht voran, die ihr an diesen großen Gott glaubt, alle, die ihr ihm vertraut. Und dieses Vorangehen wird uns dann von Sacharja ab Vers 16 sehr praktisch beschrieben. Ich lese Vers 16 bis 19 und dann mache ich eine Lücke und lese nochmal ab Vers 23. Das ist's aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht. Schafft Frieden in euren Toren. Keiner er sinne Arges oder Böses in seinem Herzen gegen seinen Nächsten. Und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Liebt Wahrheit und Frieden. So spricht der Herr Zebaoth. Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und dieser letzte Satz, der hat mich dann angeregt, auch die ganze Predigt danach zu nennen. Weil das ist ja eine Frage, auch da drin versteckt, oder kann man damit verstecken, hört man, dass Gott mit uns ist? Zacharja spricht hier die gläubigen Juden damals an, aber auch uns heute als gläubige Christen, als Jesus-Nachfolger. Und zwar direkt darauf, dass man uns, die zu Gott gehören, auch anmerken soll, dass Gott mit uns ist. Gott will und wird durch uns sichtbar und hörbar sein, wenn wir zu ihm gehören. Sein Heil für die Welt soll durch uns, seine Gemeinde, in die ganze Welt getragen werden. Und da haben wir eigentlich gar keinen Grund, uns ängstlich zu verstecken und zurückzuziehen. Im Gegenteil, wir könnten ruhig noch ein bisschen lauter sein. Andere sollen es mitkriegen, dass Gott mit uns ist. Und das, was richtig gut ist, das sollen sie hören. Sie sollen auch hören, wie gut es einem Leben tut, wenn Gott mit uns ist. Sie sollen es mitkriegen, wie positiv Gott das Leben verändert. Und zwar unübersehbar, unüberhörbar, so sehr, dass sie neugierig auf unseren Gott werden. Am besten so, dass sich gleich 10 Leute an dich ranhängen, um rauszufinden, wer ist denn dieser Gott? Wir sollen neugierig machen auf unseren Gott durch unser Leben und auch durch das, was wir über ihn erzählen, wenn wir mit anderen im Gespräch sind. Ich finde das ein sehr schönes Bild hier von Zacharja vom Rockzipfel, ja, an den sich 10 ranhängen, um mitzugehen und zu sehen, wer ist dieser Gott, der damals dafür gesorgt hat, dass Israel aus dieser aussichtslosen Gefangenschaft in Babylon wieder zurück darf ins eigene Land. Ein Zeugnis für Gott zu sein, das war damals schon die Berufung für ein Israel, das endlich seinem Gott nachfolgt und dann auch entsprechende Segensspuren hinterlassen soll. Umso mehr müsste ja Jesu Gemeinde, müssten wir diese Wirkung entfalten. Weil wir kennen ja Gottes Retter, den Sohn Jesus Christus inzwischen. Und wir kennen ihn nicht nur in prophetischer Schau wie Zacharja damals. Wir wissen, dass Jesus auch nicht in der Krippe geblieben ist und auch nicht im Grab. Er ist auferstanden und lebt. Es gab mal so eine schöne Karte, auf der stand: Ohne Ostern wäre Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Ich finde das sehr treffend. Jesus ist jetzt auch heute hier mitten unter uns. Das hat er verheißen, wenn wir uns in seinem Namen treffen. Ich muss mir selber manchmal sagen, bin ich mir dessen überhaupt bewusst? Ja, bin ich mir im Klaren, Jesus ist jetzt hier? Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Das ist auch der Grund, warum wir nachher das Abendmahl zusammen feiern. Und es ist auch eine Tatsache, dass wir durch den Glauben zu Gottes Volk gehören. Dass wir sogar Gottes Kinder sind. Weshalb Zacharjas Aufruf ganz klar auch für uns gilt. Unser Verhalten, unser Tun und unser Reden soll zu unserem Herrn passen, dem wir nachfolgen. Wenn nicht, dann halten wir anderen die Ohren zu, wenn Gott nach ihnen ruft. Unglaubwürdige Christen können nicht anziehend für andere sein. Auch nicht mit der tollsten evangelistischen Veranstaltung. Auch nicht mit den knackigsten Traktaten. Wenn wir selbst nicht zu dem passen, was wir verkündigen und vor allem wen wir verkündigen, dann werden wir von der Welt nicht gehört. Und noch schlimmer, Gott wird nicht gehört. Jedenfalls nicht durch uns. Deswegen ist es so wichtig, mit unserem ganzen Leben eine deutliche Sprache zu sprechen, die Menschen nicht abschreckt, sondern die sie zu Gott lenkt. Und wie sollen wir das jetzt anstellen? Ein erster Ratschlag von Sachaja in Vers 16, rede einer mit dem anderen die Wahrheit. Wir gehören Gott, der nicht lügt, das hatte schon Bileam erkannt. Wir gehören Jesus, der von sich sagt, dass er die Wahrheit ist. Im Gegensatz zum Teufel, von dem Jesus sagt, er ist der Vater der Lüge. Hier gibt es eine ganz knallharte Trennung zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen des Teufels. Es passt nicht zu Jesus, wenn wir tricksen, täuschen, uns gegenseitig reinlegen und andere geschickt hinters Licht führen, vielleicht zu unseren eigenen Gunsten. Wahrhaftig und glaubwürdig zu sein, das ist keine christliche Kür, das ist christliche Pflicht. Gewöhn dir kleine Lügen am besten erst gar nicht an. Es ist fast schon ein Naturgesetz, dass dann größere automatisch folgen. Bist du zum Beispiel krank, dann melde dich getrost auch krank und spiel deinem Chef nicht den Gesunden vor, um vielleicht Punkte bei ihm zu sammeln. Aber umgekehrt genauso. Wenn du fit bist, aber nicht arbeiten willst, dann nenn ihm doch einfach mal den Grund, warum du frei haben willst. Wovor hast du da eigentlich Angst? Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass es auch im Kleinen gut ist, da die Wahrheit zu sagen. Nicht Christen gegenüber erst recht. Weil ich damit Gott bezeuge, der mich durch seine Wahrheit leitet und auch prägen will. Und am Ende muss ich dann auch feststellen, oder darf das immer wieder feststellen, das führt zu mehr Verständnis füreinander. Und das führt auch zu mehr Vertrauen. Und jemandem vertrauen können, das wirkt wieder anziehend. Das wird wahrgenommen, ich glaube heute besonders wahrgenommen, in so einer Art Fake-Zeit, in der wir heute leben. Wo man fast schon davon ausgehen muss, dass die Täuschung das Normale ist. Und da ist es fast schon ein Hinhörer, ein Hingucker, wenn jemand wirklich die Wahrheit sagt. Ein zweiter Ratschlag. Richtet wahrhaftig und recht, schafft Frieden in euren Toren. Damals war Sitte, im Stadttor Gericht zu halten. Dort wurde öffentlich Recht gesprochen. Der Ort ist jetzt für uns heute sekundär. Aber die öffentliche Wirkung, wie wir mit Recht und Unrecht umgehen, das ist durchaus von Belang. Auch da will Gott durch uns sprechen. Wahrheit und Recht gehören zusammen, ich habe gedacht, so ein bisschen wie die Bahngleise einer Bahnstrecke. Wenn da der Abstand zwischen den Gleisen nur so ganz allmählich zunehmen würde, dann wird der Zug irgendwann entgleisen. Ist klar, es wird zu einer Katastrophe kommen. Und wenn man sich so ganz allmählich von der Wahrheit entfernt, dann wird das auch in der Katastrophe enden. Weil wer die Wahrheit nicht liebt, der kann auch nicht gerecht sein. Und das gilt ja nicht bloß vor Gericht, wenn der Richter fragt, ob das stimmt, was du sagst, sondern das gilt täglich im Umgang miteinander. Und wenn wir uns hier an Unrecht und Unwahrheit gewöhnen, dann ist der Unfriede die normale Folge. Weil es ist auch so, wer Unrecht tut und Unrecht gut heißt, der wird niemals wirklich selber in Frieden leben können und er wird schon gar nicht Frieden mit und für andere stiften können, so wie Jesus das uns lehrt. Wir sind doch durch ihn gerecht vor Gott gesprochen worden. Das wollen wir nachher auch feiern mit dem Abendmahl. Wir sind gerecht aus seiner Gnade und Barmherzigkeit. Da können wir uns Unrecht einfach nicht mehr leisten. Es passt nicht zu einem Kind Gottes und nicht zu Jesu froher Botschaft. Solange ich dem anderen Unrecht tue, wird auch mein missionarisches Bemühen vergeblich sein. Und auch meine Bemühung um Versöhnung und Frieden. Ein dritter Ratschlag, Vers 17. Keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Das ist schon sehr drastisch ausgedrückt hier, zu Recht. Es ist auch ein großer Fehler zu glauben, dass nur die Sünden von Belang sind, die wir in die Tat umsetzen. Gott will viel früher bei uns ansetzen, in unseren Gedanken. Es muss in uns selber Licht werden, wenn wir Gottes helle Botschafter sein wollen. Und dazu gehört, dass wir lieben lernen, was er liebt, und hassen lernen, was er hasst. Ja, Gott kann auch hassen, nicht nur lieben. Er hasst das Arge, das Falsche, das Böse und auch schon das Böse in unseren Gedanken. Damit wir dem Bösen nicht ständig auf den Leim gehen, hat er uns seinen Geist gegeben. Und durch diesen Geist sorgt er für das nötige Gespür in uns. Da müssen wir täglich in seine Schule gehen. Das ist auch ein Lernprozess. Manchmal ist man auch an das Böse so gewöhnt, dass man gar nicht merkt, dass man es denkt. Und dann ist es wichtig, wachgerüttelt zu werden. Das mit der Erkenntnis ist ja so eine Sache. Da sind wir nämlich ganz schön gehandicapt. Adam und Eva hatten Gott am Baum der Erkenntnis da schon vorgegriffen, mit schrecklichen Folgen bis heute. Seitdem sind wir alle mit unserem angeblich so guten Gefühl böse überfordert. So kommt's, dass Gutes für Böse und Böses für gut erklärt wird. Das ist eine Seuche, vor der sind wir selbst als Jesus-Nachfolger noch nicht ganz geheilt. Und hier muss unser Herr noch ein ganzes Stück Krankenpflege an uns leisten. Das Böse nistet sich seltsamerweise immer so leicht in unseren Gedanken ein, auch in meinen. Weil es von Natur aus in uns steckt. Es kommt von innen, aus uns selbst. Luther soll es mal so gesagt haben: Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und noch drastischer hat es Jesus selbst formuliert. Er hat uns vor der Stimme unseres Herzens gewarnt, die wir manchmal auch unser Bauchgefühl nennen. Da nehmen wir ja so gerne an, dass wir da ein richtig gutes Bauchgefühl haben. Jesus sagt dazu in Matthäus 15, Vers 19, ganz trocken: Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und merke, schlechte Gedanken verschaffen sich schneller, als man denkt, auch über die Sprache Luft. Das beobachte ich leider auch bei mir. Meine Frau kann das bestätigen, wenn ich Auto fahre. Wenn ich schon beim geringsten Stress fluche und schimpfe, und denen, die mich nerven, sonst was wünschen, außer Gottes Segen natürlich, dann ist Gottes Geist ganz sicher nicht mit mir am Wirken. Und ihr schadet uns eine realistische Selbsteinschätzung als Sünder nicht. Zacharias guter Rat ist für uns als Christen nicht überflüssig. Mach's am besten zu deinem täglichen oder regelmäßigen Gebet, dass Gott dir deine argen, deine bösen Gedanken rechtzeitig offenlegt. Bete drum, dass du dich nicht an sie gewöhnst, sondern dass du vor ihnen erschrickst. Und ganz ehrlich, es ist doch so, böse Taten waren längst schon vorher gedanklich in Arbeit, als Arges ersonnen, bevor wir es getan haben. Und genau da setzt Jesus an. So verhindert er die böse Tat. Er hilft uns, er hilft mir, böse Gedanken zu hassen, statt sie zu pflegen. Und ich möchte euch ermutigen, dieses Wirken Jesu nicht zu blockieren in dir. Sonst werden andere durch dich nichts von Gott sehen und hören können. Es tut auch manchmal weh, wenn uns das aufgedeckt werden muss, wo wir falsch liegen in unserem Denken, aber das tut doch auch gut. Wir wollen doch von unserem Herrn im besten Sinne erzogen werden. Das tut er doch aus Liebe und nicht, um uns irgendwie zu schikanieren und einzuschränken, sondern damit wir wirklich zu Lichtern werden können, die für ihn leuchten. Ein vierter Ratschlag: Liebt Wahrheit und Frieden. Ja, jetzt könnte man ja sagen, gut, das hatten wir ja alles schon, ja, Wahrheit und Frieden. Ist das bloß eine Wiederholung hier am Ende von Vers 19? Eine letzte Ermahnung, nachdem Zacharia vom Ende der Fastenzeit spricht, die endlich von Jubel und Freude über Gott abgelöst werden soll. Wahrheit und Frieden. Hier ist ein kleines Wörtchen entscheidend bei diesem Rat: Liebt. liebt Wahrheit und Frieden. Das heißt, habt dazu eine innige Beziehung zur Wahrheit und zum Frieden. Redet da nicht irgendwie philosophisch rum, sondern lasst es zur sichtbaren und hörbaren Lebenseinstellung bei dir werden. In dem Sinne, dass ich weiß, das ist etwas, was Gott gefällt und das will ich auch tun, das will ich auch, dass es mir gefällt. Ich will die Wahrheit und den Frieden Gottes verbreiten helfen. Ich will, dass sein Wille geschehe, im Himmel und auf Erden, also natürlich auch in, an und bei mir selbst und so auch durch mich für meinen Nächsten. Was oder wen du wirklich liebst, um das oder den wirst du dich auch kümmern. Darum wirst du besorgt sein und davon wirst du auch begeistert erzählen. Ist ja schon beim ollen Auto so. Ja. Wer sein Auto liebt, der schiebt eben nicht, ja, sondern der fährt. Und der erzählt anderen von seiner tollen Karre und am besten nimmt er sie auch noch gleich mit in diesem Auto. Es ist eigentlich komisch, dass wir uns so schwer tun, wenn es um Gottes Wahrheit und den Frieden geht, den er der Welt durch Jesus schenkt, dass wir uns da so schwer tun, davon zu erzählen. Warum ist das so? Schätzen und lieben wir ihn vielleicht zu wenig? Oder sind wir uns vielleicht gar nicht wirklich im Klaren, was das bedeutet? Also wenn einer sein Auto kennt, der kann dir alles erzählen über die Karre, ja, und was er da drin geschraubt und repariert hat. Eigentlich müssten wir so auch mit Gottes Wort vertraut sein. Eigentlich sollten wir da auch so begeistert sein, dass es aus uns rausplatzt, dass wir bei jeder Gelegenheit merken, Mensch, das ist doch was, das kenne ich aus der Bibel, da müsste ich eigentlich was zu sagen. Ich wünsche mir das auch mehr. Das wünsche ich uns allen mehr. Vielleicht auch in dieser speziellen Zeit, in der wir leben, dass wir wieder mutiger werden und dass wir selbstverständlicher von dem reden, was wir glauben. Die anderen reden doch auch über alles, was sie glauben. Warum sollten wir uns da zurückhalten? Zacharias Ratschläge haben Wirkung, wenn du sie beherzigst. Ich springe in Vers 23. So spricht der Herr Zebaoth: Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und so wie bei den gläubigen Rückkehrern damals, bewirkt Jesus heute durch seinen Heiligen Geist durch uns etwas bei anderen. Wir haben es vorhin gesungen, dein Heiliger Geist uns führ und leit. Ja, was heißt das denn? Das ist doch genau das, dass es auch in unserem Leben, auch in dem, was wir mit anderen reden, sichtbar und hörbar werden soll. Durch die einen vielleicht laut und unüberhörbar, durch die anderen eher leise, aber eindringlich. In jedem Fall sorgt Gott dafür, dass sein Wort nicht wieder leer zu ihm zurückkommt. Es ist ein Wort mit Schöpferkraft. Und das dürfen wir weitergeben. Davon dürfen wir erzählen, davon dürfen wir ruhig auch schwärmen. Vertraue darauf, dass Gott wirkt, wenn du von ihm etwas weitererzählst. Dann wirst du sichtbar und hörbar für Nachbarn, für Kollegen, für Mitschüler, für nichtchristliche Freunde und Familienmitglieder, im Sportverein und wegen mir sogar im Dorfladen oder auf der Kerb. Gott sorgt dafür, dass du in den unmöglichsten Situationen zu einem Anziehungspunkt für ihn werden kannst, für alle, die Gott suchen und die er schon vorbereitet hat. Wenn du ihm da ganz vertraust, wirst du ihn auch mutiger bekennen. Probier dazu Zacharias Ratschläge mal aus. Geh sie nochmal durch und schau, wo du da vielleicht ganz praktisch ansetzen kannst. Dann wirst du nicht länger ein sprachloser Christ sein, sondern hörbarer Botschafter Gottes. Einer, von dem man sagt, dass Gott mit ihm ist. Einer, der andere neugierig auf Gott macht und hilft, zu ihm zu führen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, auch ich muss dir bekennen, dass ich oft viel zu wenig Mut habe, dich ins Gespräch zu bringen. Wie viel Zeit verbringe ich und verbringen wir mit belanglosen Dingen im Gespräch? Herr, schenk, dass wir da auch die Anknüpfungspunkte sehen, die du uns selber gibst. Danke, Herr, dass wir auch in einer Zeit leben, in der viele Menschen wieder ganz neue existenzielle Fragen aufwerfen. Und das ist doch auch eine Chance, die du uns gibst, dich ins Gespräch zu bringen als den Friedensfürsten, als den, der in uns drin ansetzt und nicht äußerlich wirkt. Du willst Menschen von innen her verändern und das hat äußere Wirkung. Daran wollen wir glauben, damit wollen wir rechnen. Amen.